Menschen sind keine Ameisen. Wir wissen nicht von alleine, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und zum Erarbeiten dieser Regeln gibt es zwei regelsetzende Systeme. So nennt man das Regelsetzung. Das ist einmal die gesellschaftliche Regelsetzung und einmal die technische Regelsetzung. Die gesellschaftliche Regelsetzung kennt jeder. Sie heißt Politik. Man lernt sie schon in der Schule. Man lernt sogar die Änderung im Laufe der Zeit. Dann heißt das Fach Geschichte. Man kann sie studieren in allen Variationen. Politik, Politikjournalismus, Politikwissenschaften und so weiter. Man kann Geschichte studieren, neuere Geschichte, neueste Geschichte oder auch Geschichte mit Schwerpunkt altgriechischer Demokratieentwicklung. Aber nirgendwo, nicht mal in Ingenieursstudiengängen, lernt man selbstverständlich, was technische Regelsetzung ist. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und das ist nicht gut.
Menschen sind keine Ameisen. Was ihr noch nie über Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast des Deutschen Instituts für Normung von Amelie Leibrandt.
Demokratie heißt, man darf die Zukunft mitgestalten, indem man die Regeln mitgestaltet, nach denen in Zukunft gespielt werden soll. Und das darf man nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch auf der technischen. Das betrifft alle Bereiche. Wahrscheinlich habt ihr selbst jetzt wenig damit zu tun, ob eine Schraube in eine Bohrung passt und das perfekte Gewinde hat. Die technische Regelsetzung ist trotzdem auch für euch wichtig und relevant. Denn die technische Regelsetzung ist längst viel mehr als Schraube und Bohrung. Ich will versuchen, euch einen Überblick über die verschiedenen Aspekte zu geben, damit ihr versteht, warum man zumindest ein paar Basics kennen sollte. Zum Beispiel die Wirtschafts- und Handelspolitik. Die wird gerne mal auf technischer Ebene vorbereitet. Weltweit, wir sind ja nicht allein hier auf diesem Planeten. DIN ist für Deutschland Mitglied bei CEN für die europäische und bei ISO für die internationale Normung. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Land die eigene Technologie per ISO-Norm als weltweiten Standard etabliert. Und vor allem, was das für die anderen Länder bedeutet, deren Technologie da nicht verankert ist. Wer also international am Ball bleiben möchte oder den Weg für die eigene Idee schon mal so ein bisschen vorbereiten möchte, der sollte die Mechanismen der technischen Regelsetzung kennen. Heißt auch, egal ob man auf politischer Ebene oder auf wirtschaftlicher Ebene unterwegs ist, man sollte die strategische Bedeutung der technischen Regelsetzung für das eigene Unternehmen oder das eigene Land kennen. In eine andere Richtung gedacht, gilt es auch fürs Marketing, ja? Normung kann man fast als eine Art übergeordnetes B2B-Kommunikations- oder Werbetool begreifen. Oder, wenn ihr in der Forschung unterwegs seid, solltet ihr wissen, wenn ihr wollt, dass eure Forschungsergebnisse den Weg in die Welt finden, dass sie wirklich angewendet werden, ja? Dass ihr dann eine Form braucht, die die Welt auch versteht. Und sorry, das sind die wissenschaftlichen Paper nicht, dann bleibt das Wissen in der Wissenschaft. Und das solltet ihr besonders dann wissen, wenn ihr in einem Feld unterwegs seid, das noch nicht komplett durch Normen unterfüttert ist. Wir würden dann sagen, dort gibt es Normungslücken. Oder auch eines, das besonders kreativ ist, ja? Gerade da, wo man es nicht erwartet, kann einem die Normung gewaltig nutzen. Ein Beispiel habe ich für euch. Zu Open Source Hardware gibt es seit kurzem einen Standard, DIN Spec 3105. Wenn es euch interessiert, das ist ein kostenfreies Dokument, den Link packen wir euch in die Shownotes. Dort wird natürlich nicht festgelegt, welche Dinge man Open Source herstellen darf, sondern das, was dahinter liegt. Die Anforderungen, die Produkte erfüllen müssen, damit sie Open Source Hardware heißen dürfen, ja? Open Source Hardware hat dadurch sehr dazu gewonnen. Zum Beispiel ist es seit diesem DIN-Standard viel leichter, Open Source Hardware in Horizon Europe Projekten zu verankern. Und alle, die in der Wissenschaft unterwegs sind, wissen, das kann eine Menge Geld bedeuten. Und am Anfang dachten die AkteurInnen von Open Source Hardware noch DIN und Open Source, das passt ja mal gar nicht. Oder übergeordnet betrachtet, wenn ihr vielleicht die Welt verändern möchtet, dann solltet ihr wissen, dass nicht nur die gesellschaftliche, sondern auch die technische Regelsetzung bespielt werden muss, ja? Es gibt übergeordnete Themen, zum Beispiel Umweltmanagementsysteme, wenn das euer Thema ist. Und es gibt die einzelnen Normen zu den technischen Details. Man könnte also, wenn man wollte, strategisch überlegen, in welchem technischen Detail hat es der Umweltschutz noch nicht im erforderlichen Maße in die Norm geschafft und sich dann darum kümmern. Alle diese Dokumente sind von Menschen geschrieben worden und sie können von Menschen auch geändert werden. Wenn ihr findet, da müsste man mal rangehen, dann auf geht's! Normung ist kein Schicksal, ja? Normung ist ein lebendiges Kulturgut, das genutzt werden will, angepasst, aktualisiert. Normen sind dazu da, das Leben leichter zu machen, für euch und uns alle. Es hat einmal damit begonnen, dass es in Normen um Schrauben und die dazugehörigen Bohrungen ging und dass das alles auch ineinander passt. Damals, okay, war Normung wirklich was für Technik-Nerds. Aber das ist lange her. Bei den über 34.000 DIN-Normen ist alles dabei. Natürlich Schraube und Bohrung, aber eben auch Umweltmanagementsysteme, Qualitätsmanagementsysteme, sogar Tätowierdienstleistungen oder eben auch Open-Source-Hardware. Normung unterstützt richtig viele Lebensbereiche. Und das alles, diese ganzen Zusammenhänge, die muss man wissen. Und deshalb freue ich mich, dass ihr mir immer noch zuhört. Und ich werde euch mit kleinen Schnipseln dieser Art hier im DIN Young Professionals Netzwerk Basics rund um die Normung und DIN nahebringen. Ich heiße Amelie, ich habe Maschinenbau studiert und daher weiß ich aus eigener Anschauung, nein, man erfährt es im Ingenieurstudiengang nicht. Ich arbeite seit 2016 bei DIN, dem Deutschen Institut für Normung. Und habe euch hier diese kleine Reihe aufgesetzt, Menschen sind keine Ameisen, wo ihr alles erfahrt, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Wenn wir über alles reden wollen, was die Normung betrifft, ist die allererste Frage natürlich, was ist das überhaupt? Normung. Also Normung ist, wenn ich alles immer gleich mache, oder? Nein. Das hat mit Normung tatsächlich gar nichts zu tun. Das hat höchstens mit der Anwendung von Normen zu tun und auch dann nur, wenn es sich um eine Norm mit Größenangaben handelt. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, mit Normen in Kontakt zu kommen. Man kann mit einer fertigen Norm arbeiten, das nennt man eine Norm anwenden, oder man kann bei einer noch nicht fertigen Norm Inhalte erarbeiten. Das nennt man Normung. Normung ist der Vorgang, wie der Text in die Norm kommt. Da muss man jetzt ein bisschen umdenken. Die meisten Leute denken nämlich, DIN macht die Normen, ja, und sagt damit der Welt, was sie tun soll oder so ähnlich. Jedenfalls irgendwie krass hinter verschlossenen Türen und irgendwie total geheim. Das dachte ich ehrlich gesagt auch, bevor ich bei DIN angefangen habe zu arbeiten. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Stellt euch das mal vor, wie das wäre, wenn DIN die Norm machen würde. Wir müssten erstens ein super riesen Laden sein mit echt vielen mega krassen Leuten, die sich in sämtlichen Themen der Welt super gut auskennen, um jeweils die richtigen Festlegungen zu treffen. Es gibt über 34.000 Dokumente zu allen möglichen Themen und nichts ist doppelt. Und wir müssten zweitens, wenn wir euch sagen, was ihr tun sollt, dann wären wir ja die Herrscher der Welt. Nee, so ist das nicht. Normung ist miteinander reden, aufeinander zugehen, gemeinsam Kompromisse finden, eine Sache von möglichst allen Seiten anschauen und Gemeinsamkeiten definieren, so dass am Schluss alle damit leben können. Und DIN organisiert das Ganze. Die technische Regelsetzung ist ein demokratischer Vorgang, nur in einer anderen Struktur als die gesellschaftliche Regelsetzung, die Politik. Man macht sich darüber selten Gedanken, ja, Normen gibt's halt und im Zweifel nerven die auch und teuer sind sie auch noch. Dabei sind es zwei demokratische Systeme, wie man als Gemeinschaft gemeinschaftlich die Spielregeln für die Gemeinschaft erarbeitet, unter Einbeziehung möglichst aller und zur Zufriedenheit möglichst aller. Wenn man sich das vor Augen führt, hat man auch ein ungefähres Gefühl für die Größenordnung, in der die technische Regelsetzung spielt. Und dann weiß man auch, warum das so schlimm ist, dass das so wenige wissen. Die technische Regelsetzung ist privatwirtschaftlich organisiert und finanziert. Dadurch merkt man, wie teuer Regelsetzung ist. Man muss es nämlich bezahlen. Sowohl unsere Dienstleistung, das Ganze zu organisieren, als auch die geballte Ladung Fachwissen, die in jeder einzelnen Norm steckt. Bei der gesellschaftlichen Regelsetzung merken wir nicht, wie teuer sie ist. Die wird über Steuergelder finanziert. Und genau wie bei der gesellschaftlichen Regelsetzung versuchen wir auch bei der technischen Regelsetzung idealerweise alle einzubeziehen. Und auch bei uns ist die Frage, wie organisiert man das? Wie kriegt man die Meinung von allen 83 Millionen BürgerInnen an einen Tisch? Bei der Politik wissen wir, wie das geht, über Wahlen. Auch wenn man sich nicht aktiv einbringt, zum Beispiel in Parteien, gibt man über die Wahlen die eigene Stimme ins System. Ich mache also alle 4 Jahre mein Kreuzchen und dann muss ich mich nicht weiter kümmern. Und bei der technischen Regelsetzung? Ich habe noch nie ein Kreuzchen gemacht, für welche also Schraube oder so, ich mich jetzt entscheiden würde. Bei der technischen Regelsetzung darf ich mich selber mit an den Tisch setzen. Also jetzt nicht ich als Dini, aber ihr als ExpertInnen. Und zwar für das, wofür ihr Expertise habt. Die technische Regelsetzung ist thematisch aufgeteilt in Normenausschüsse, die NAs. Davon gibt es 69 zu übergeordneten Themen. NA Bau, NA Farbe, NA Luft- und Raumfahrt und so weiter. Zu jedem übergeordneten NA gehören Arbeitsgremien zu spezifischen Fachthemen. Davon gibt es insgesamt mehr als 3000. In diese Arbeitsgremien verteilen sich über 35.000 ExpertInnen, die sich um die vielen verschiedenen Themen kümmern. Und dort kann man sich auch selbst einbringen, wenn man möchte, in dem Gremium, in dem die Dinge besprochen werden, für die man selbst die Expertise hat. Und das ist nicht nur für IngenieurInnen und MaschinenbauerInnen spannend. Klar gibt's die Gremien, da überlegt man sich, wie genau die Länge und der Durchmesser von Schrauben sein müssen, damit sie zuverlässig in ihre Bohrung passen. Die heißen dann Normenausschuss mechanische Verbindungselemente und Arbeitsausschuss Verbindungselemente mit metrischem Außengewinde. Und ja, alle Nicht-Marschbauer suchen jetzt das Weite, ich weiß. Aber keine Angst, die komplette Bandbreite ist viel spannender. Vielleicht sagt euch zum Beispiel die berühmte 9001 was, ja? DIN EN ISO 9001, die Mutter aller Qualitätsmanagementsysteme. Jedes Unternehmen, das was auf sich hält, ist danach zertifiziert. Könnt ihr mal drauf achten. Steht oft in der Signatur oder im Impressum. Qualitätsmanagementsystem im Unternehmen. Das ist so ein bisschen Unternehmenskultur. Und spätestens da haben nicht nur IngenieurInnen was zu sagen oder BWLerInnen, sondern alle, zum Beispiel auch Geistis, ja? Die Geistis unter euch, ihr habt wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, ich kann nicht programmieren, ich habe in der Welt nichts zu sagen, aber das stimmt nicht. Wir brauchen euch, ja? KI und Ethik ist nur ein Beispiel. Überlasst nicht den Nerds, wie unser Leben aussieht, ja? Das macht die Welt ein bisschen einseitig. So, also, in einer Norm sollen möglichst alle Sichtweisen abgebildet werden, die es auf eine Sache, nämlich die, um die es in diesem Dokument geht, geben kann. Nicht nur diejenigen, die diese Sache herstellen, auch nicht nur diejenigen, die diese Sache konstruieren, sondern alle. Denn Normen sollen die Welt besser machen, ein bisschen pathetisch gesprochen, und nicht den Einzelnen Geld ins Säckel scheffeln, ja? Darum sind die DIN-Prozesse so gestrickt, also die Vorschriften, wie so ein Dokument zustande kommen muss, damit es Norm heißen darf, dass diese Dokumente hinterher demokratisch legitimiert und kartellrechtlich unbedenklich sind. Und eben nicht nur von der Großindustrie abgesegnet, ja? Das glauben ja viele. DIN gleich, keine Ahnung, die großen drei. Aber das stimmt nicht. Normung ist für alle da. Wir sind für euch alle da. Die vielfältige Zusammensetzung in den Normenausschüssen ist ganz wichtig. Das heißt also, in den Normenausschüssen sind diejenigen vertreten, die die Rohstoffe beschaffen, dann die, die sie weiterverarbeiten, dann die, die daraus fertige Produkte konstruieren, die, die diese Produkte in den Markt bringen, die sie transportieren, die sie in die Regale stellen für den Verkauf, der Handel. Natürlich auch diejenigen, die sie nutzen, ja, Verbraucherrat, eine ganz wichtige Stimme. Die, die das Ganze überwachen und kontrollieren, Zertifizierer, Überwacher, Kontrolleure, gerne auch öffentliche Stellen, ja, wenn da so eine Produktmarkteinführung ansteht, sind das oft öffentliche Stellen, die das freigeben müssen. Natürlich der Umweltschutz und die Forschung, Verbände als Interessensvertretung von kleinen Playern. Und wenn es nicht um Produkte geht, sondern um Dienstleistungen oder eben Qualitätsmanagement, dann der entsprechende Blumenstrauß an Sichtweisen, die es dann gibt. Wir nennen diese verschiedenen Sichtweisen die interessierten Kreise. Und alle sitzen zusammen und finden gemeinsam heraus, welche Basisanforderungen das, was da genormt wird, erfüllen muss, damit alle damit weiterarbeiten können. Gleichzeitig schauen sie sich gegenseitig auf die Finger und achten darauf, dass die Inhalte nicht einseitig werden. Denn, ich sag's nochmal, am Schluss soll eine Norm euch allen das Leben leichter machen. Und wenn das einmal nicht gelungen ist, ja, und ihr habt vielleicht mit einer Norm zu tun, in der eurer Meinung nach Blödsinn steht, ja, dann teilt uns das mit. Vielleicht war ja einfach niemand aus eurem Bereich dabei. Ist ja freiwillig schlussendlich auch die Beteiligung an der Erarbeitung der Normen. Oder die Technologie hat sich weiterentwickelt und das ist noch nicht in der Norm abgebildet. Denn auch das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Wir bauen die Sachen nicht nach, die da in den Normen stehen und gucken, ob das sein kann. Wir forschen auch nicht weiter und schauen, ob es da nicht vielleicht inzwischen was ganz anderes gibt. Wir sind kein Forschungslabor, wir sind der Prozess. Ihr seid der Inhalt. Wir sind auch nicht die inhaltliche Kontrolle, das seid auch ihr. Und ganz wichtig, was Menschen geschrieben haben, können Menschen ändern. Normung ist kein Schicksal, man kann sie selber ändern. Aber man muss sie auch selber ändern, denn das macht nicht DIN für euch. Ja? Das ist nicht wie bei der Politik, wo man alle 4 Jahre ein Kreuzchen macht und dann läuft das Ganze schon. Bei der technischen Regelsetzung kann man sich selbst mit an den Tisch setzen und wenn es einem wichtig ist, dann sollte man das auch. Wir machen das nicht für euch, wir ermöglichen es für euch. Immer noch ganz schön abstrakt, oder? Ist ein eigenes Universum. Ich habe auch echt eine Weile gebraucht, bis ich es halbwegs verstanden habe. Wir pirschen uns da langsam ran, ja? Wir hatten schon, dass Normung der Vorgang ist, wie die Inhalte von Normen erarbeitet werden. Dass DIN bei der Erarbeitung von Normen dafür sorgt, dass sie demokratisch legitimiert und kartellrechtlich unbedenklich sind. Und dass eine Methode, das zu gewährleisten, die Zusammensetzung der ExpertInnen in den Normenausschüssen ist. Heute soll es darum gehen, was das konkret heißt. Wer sind die Leute, die da in den Normenausschüssen sitzen und die Dokumente erarbeiten? Diese ExpertInnen, wie wir bei DIN sagen. Dürft ihr da eventuell auch mitmachen? Und braucht ihr dafür einen Doktortitel oder sowas? Ja, dürft ihr und nein, braucht ihr nicht. Okay, das ist einfach. Und wie geht das jetzt? Naja, also man kann immer bei DIN anrufen. Ja, wir sind Menschen, man kann mit uns reden. Man kann aber auch vorbereitet anrufen und dann geht das Ganze so. Man schaut auf unserer Seite die Liste mit den Normenausschüssen durch. Unsere Normenausschüsse gibt es einmal alphabetisch sortiert und einmal nach Themen. Beide Links stellen wir euch in die Shownotes. Das mit den Normenausschüssen kann man sich so vorstellen wie so ein Schubladenschrank. Auf jeder Schublade steht ein großes Thema. Bauwesen, Wasserwesen, Materialprüfung, Dienstleistungen und so weiter. Wenn man das eigene Thema gefunden hat und die Schublade aufzieht, dann gibt es da so eine Art Sockensortiersystem. Das sind die nationalen Gremien. Das ist ein ganz wichtiger Trick für unsere Webseite. Die ist nämlich sehr vielfältig und bildet sozusagen die ganze Vielfalt der Normung ab, um nicht zu sagen, sie ist verwirrend. Wenn ihr auf euren Normenausschuss gegangen seid, müsst ihr dort die nationalen Gremien anklicken. Das ist einer der Reiter da in der unteren Leiste. Da sucht man dann das eigene Thema in Form von Gremien. Und bei jedem Gremium gibt's AnsprechpartnerInnen. Und die kann man anrufen oder anschreiben. Und zwar so nach dem Motto, Tag auch, ich arbeite im Thema XY, da gibt's neue Erkenntnisse, die würde ich gerne in die Normung einfließen lassen. Was muss ich denn da jetzt machen? Ihr werdet dann als Gast zur nächsten Sitzung eingeladen, könnt das Gremium kennenlernen und das Gremium kann euch kennenlernen. Dann entscheidet ihr, ob ihr hier eure demokratische Option zur Mitgestaltung auf technischer Ebene in eurem Bereich nutzen möchtet oder nicht. Es gibt seltene Fälle, in denen es schwieriger ist, wenn zum Beispiel bereits 20 Leute aus der Forschung im Gremium sitzen und ihr seid selber auch aus der Forschung, dann werden die anderen sagen, also naja, Forschung, das haben wir jetzt. Es wäre jetzt vielleicht eine andere Blickrichtung mal spannend, vielleicht Herstellung oder sowas. Aber das findet man dann alles gemeinsam mit den DIN-KollegInnen heraus, man sollte sich auf jeden Fall melden. So. Welche Qualifikation brauche ich denn, um dort mitmachen zu können? Wer muss sagen, dass ich was kann, was ich kann? Ich muss von jemandem entsandt werden. Also ich kann nicht einfach Expertin in einem Normausschuss werden, weil ich mich selbst so fürchterlich schlau finde, sondern meine Arbeitgeberin muss mich dahin entsenden. Mein Unternehmen, mein Forschungsinstitut, mein gemeinnütziger Verein für Nachhaltigkeit, in dem ich tätig bin oder was auch immer. Also es braucht einen professionellen Kontext. Ich kann nicht einfach mitmachen, weil mir langweilig ist. Das heißt gleichzeitig auch, dass ich nicht über mindestens 3 Doktortitel verfügen muss oder sowas. Dieses Entsendetwerden ist die Qualifikation. Wichtig ist auch, Normen sind kein Selbstzweck. Ja, man schreibt Normen nicht, weil man ein gefeierter Autor werden möchte oder sowas. Normen sind auch kein Wunschzettel an den Weihnachtsmann, die man mal so in den Raum wirft und hofft, egal wie unrealistisch das ist, was da drin steht, jetzt steht's ja in der Norm, jetzt werden es die Leute schon machen. Nee, Normen sind Werkzeuge in Textform, geschrieben von Leuten, die sie zum Arbeiten brauchen, für Leute, die sie zum Arbeiten brauchen. So. DIN gewährleistet also über die Zusammensetzung in den Normenausschüssen, dass unser hoher Anspruch gewahrt wird, dass die Normen demokratisch legitimiert und kartellrechtlich unbedenklich sind. Die Idee ist, dass dadurch, dass wirklich alle Sichtweisen auf eine Sache berücksichtigt werden, dass sich dadurch keine unguten Tendenzen in den Dokumenten breitmachen. Wie sie vielleicht entstehen könnten, Wenn sich nur zum Beispiel HerstellerInnen zusammensetzen würden, dann könnte man befürchten, dass vielleicht Anforderungen, die für HerstellerInnen Kosten verursachen würden, vielleicht Umweltschutz oder sowas, möglicherweise nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt werden würden. Und darum ist es so wichtig und so wertvoll, dass es diese Vorschrift für die Zusammensetzung der Normenausschüsse gibt. Und sich alle an einer Sache Beteiligten gegenseitig auf die Finger schauen. Nochmal, diese vielen verschiedenen Sichtweisen sind gewollt. Ja, das dauert eine Weile. Aber das ist auch genau das, was DIN-Normen auszeichnet und zum Beispiel von Verbandsstandards unterscheidet. An einem Verbandsstandard dürfen normalerweise nur Verbandsmitglieder mitschreiben. Das Besondere an DIN-Normen ist eben, dass der Kreis der mitarbeitenden ExpertInnen offen ist. Und ganz wichtig, Normen sind Konsensdokumente. Erst wenn alle Beteiligten sagen, okay, damit kann ich leben, wird die Norm verabschiedet. Und auch das kann eine Weile dauern. Es ist nämlich nicht so, wie man das vielleicht von woanders kennt, wo dann irgendwann jemand auf den Tisch schaut und sagt, doch Schluss jetzt mit der Diskutiererei, da kommt jetzt das und das rein. Auch wenn das viele glauben, aber das ist nicht die Rolle von DIN. Wir sind keine übergeordnete Autorität über die Inhalte. Wir sind überhaupt nicht der Inhalt. Wir sind der Prozess. Und dazu gehört eben auch, dass die ExpertInnen in den Ausschüssen diskutieren, bis alles gesagt ist. Ihr merkt vielleicht, als ExpertIn in einem Normenausschuss hat man noch eine ganz andere Art von Verantwortung neben der inhaltlichen. Nämlich die Verantwortung, eine Konsensfindung zu ermöglichen. Das heißt, man muss akzeptieren, dass vielleicht auch andere Recht haben und dass man trotzdem gemeinsam vorankommt. Diese Diskussion, ja, wie da gemeinsam darum gerungen wird, dass das Ergebnis zustande kommt, bis wirklich alle glücklich sind, das ist ein faszinierender Vorgang. Wenn man da so dabei ist, es ist immer wieder beeindruckend, mit wie viel Herzblut die ExpertInnen da um das beste Ergebnis ringen. Das sind wir in unserer Gesellschaft kaum gewohnt. Das gibt's erstaunlich selten. Und deswegen lohnt es sich so sehr, dieses System der technischen Regelsetzung wirklich zu kennen, ja, als völlig anderes System, wie die Idee der Demokratie ausgestaltet sein kann. Okay, genug des Pathos. Also, die Zusammensetzung der ExpertInnen in den Normenausschüssen ist der eine Kniff bei DIN-Normen. Es gibt noch einen zweiten Kniff, nämlich den Prozess. Also den Vorgang, wer wann was zu so einer Norm sagen dürfen muss, wie das zu berücksichtigen ist und wie damit umgegangen wird, wenn eine Einigung schwierig ist. Das ist ebenfalls super spannend und auch da habt ihr die Möglichkeit einzugreifen. So, wir hatten schon, dass Normung der Vorgang ist, wie die Inhalte von Normen erarbeitet werden, dass DIN bei der Erarbeitung von Normen dafür sorgt, dass sie demokratisch legitimiert und kartellrechtlich unbedenklich sind und dass ein Kniff, das zu gewährleisten, die Zusammenstellung der Expertisen in den Normenausschüssen ist und wie ihr konkret mitmachen könnt. Heute soll es um den zweiten Kniff gehen, nämlich um den Erarbeitungsprozess. So eine Norm unterliegt strengen Vorschriften bezüglich der Art und Weise, wie sie zustande kommt. Es ist nämlich nicht so, dass alle irgendwie dran rumschreiben und dann sind sie fertig und Bumpf-Stempel drauf. Das ist viel umständlicher. Und diese Umständlichkeit ist das Gute. Klingt komisch, ich erkläre es euch. Also klar muss natürlich auch der Text geschrieben werden, ja? Aber dann, wenn der Normausschuss alles fertig diskutiert hat und sagt, so wir haben es jetzt, so würden wir die Norm jetzt also veröffentlichen wollen, an dieser Stelle kommt der entscheidende Kniff. Eine Öffnung nach außen. Von jeder Norm wird vor der offiziellen Veröffentlichung ein Entwurf veröffentlicht für 2 Monate. Während dieser Entwurfsveröffentlichung kann jeder, der oder die möchte, sich das Dokument kostenfrei auf unserem Normentwurfsportal anschauen und was dazu sagen. Den Link zum Normentwurfsportal packen wir euch in die Shownotes. Dann kann man also schreiben, in Abschnitt 17 steht das und das, das ist falsch, da müsste dies und jenes stehen. Und wenn man einen solchen Kommentar abgegeben hat, das kann man gleich da im Normentwurfsportal machen, dann wird man zu einer sogenannten Einspruchssitzung eingeladen. Da kann man dann mit den ExpertInnen des Normenausschusses den eigenen Kommentar diskutieren. Und wenn die dann den Kommentar ablehnen und man ist mit dieser Ablehnung unzufrieden, dann kann ein Schiedsverfahren angestrengt werden. Moment. Letztes Mal war doch die Rede davon, dass Normen im Konsens verabschiedet werden. Wieso kann dann ein Kommentar abgelehnt werden? Okay, das müssen wir nochmal kurz auseinanderdröseln. Ja, eine Norm wird im Konsens verabschiedet vom Normenausschuss. Dort gilt der Konsens. Unter den ExpertInnen im Normenausschuss. Ein Kommentar, der während der Entwurfsveröffentlichung, also von außen, an den Normenausschuss herangetragen wird, der muss nicht berücksichtigt werden, der kann. Da darf der Normenausschuss sagen, ach Gott je, da haben wir am Anfang schon so lange drüber diskutiert, wir waren dagegen abgelehnt. Der Normenausschuss kann natürlich auch sagen, oha, guter Aspekt, sind wir tatsächlich von selber noch nicht drauf gekommen. Ja? Der Normenausschuss darf entscheiden, wie er mit dem Kommentar umgeht. Heißt zweierlei. Auch wenn man nicht im Normausschuss sitzt, kann man die eigene Idee anbringen, nämlich als Kommentar zum Entwurf. Heißt aber auch, wenn man möchte, dass die eigene Idee wirklich umgesetzt wird, dann sollte man als Expertin fest im Normausschuss sitzen. Okay, also nehmen wir an, der NA hat gesagt, abgelehnt. Habt ihr dann Pech gehabt? Nein, dann könnt ihr ein Schiedsverfahren anstrengen. Das heißt, es wird erneut versucht, den Konflikt zu lösen, diesmal auf anderer Ebene. Also wahrscheinlich die Chefinnen von denen, die bislang miteinander gesprochen hatten. Das geht, wenn nötig, mehrfach. Vielleicht findet ihr das doof, dass wir immer nur miteinander reden. Vielleicht vermisst ihr, dass Dean mal auf den Tisch haut und sagt, so Schluss jetzt mit diesem ganzen Gequatsche, wir machen das jetzt so und so. So sind wir das irgendwie gewohnt, ne? Überall gibt's jemanden, der oder die sagt, wie es gemacht wird. Früher in der Schule die LehrerInnen, an der Uni die Profs, zu Hause die Eltern, im Job die ChefInnen, Dean nicht. Das ist tatsächlich etwas ziemlich Besonderes. Das verlangt von den ExpertInnen im Normenausschuss auch wirklich etwas ganz Besonderes, nämlich die Bereitschaft, Kompromisse zu finden und die Fähigkeit, mit den Diskussionen zu Ergebnissen zu kommen. Es gibt keinen Bestimmer. Alle diskutieren gleichberechtigt. Und auch Dean gibt keine Inhalte vor. Wir sind inhaltlich neutral. Ich muss zugeben, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie wertvoll das ist. Und wie einmalig auch in unserer Demokratie. Ich meine, das ist eigentlich schräg, oder? Demokratie heißt doch, dass wir alle gemeinsam die Regeln festlegen, nach denen wir alle gemeinsam leben wollen. Preisfrage, wenn Dean keine Inhalte vorgibt und nicht auf den Tisch haut, was ist dann das Besondere an Dean? Dean ist neutral, nicht passiv. Das ist ein Riesenunterschied. Passiv ist, wenn ich das mache, was der will, der am lautesten brüllt. Neutral sein muss man verteidigen können, sonst ist es nichts wert. Und Dean verteidigt das. Ich war mal dabei, weil das Projekt auf meinem Schreibtisch lag. Gibt Kolleginnen, die haben sowas ständig. Die Geschichte war für mich ein echter Augenöffner und ist schlussendlich auch der Grund, weswegen ich das hier mache, meine Podcast-Schnipsel für euch. Denn da habe ich begriffen, was Dean ist und wie wichtig es ist, dass man das weiß. Also eigentlich darf ich euch das nicht erzählen, das ist schon auch echt intern. Aber es ist mir gelungen, das so zu anonymisieren, dass ich es doch erzählen kann, denn das Ganze ist mir echt wichtig. Also, es war einmal. Nein, natürlich nicht. So lange ist es noch nicht her. In einem Normenausschuss saßen 5 der 6 Hersteller einer bestimmten Technologie, die es in Deutschland gibt. Und noch ein paar andere, Forschungen und so weiter, aber die haben sich eher zurückgehalten. Der Ausschuss hatte eine Hauptnorm sozusagen für die wesentliche Technologie. Die war schon ein bisschen älter. Den 5 Herstellern ging es damit super. Produktionsstraße lief, alles prima. Der 6. Hersteller hat weiter geforscht und eine deutlich umweltschonendere Variante entwickelt für diese Technologie. Die Methodik war ein bisschen verändert und durch diese Veränderung konnte der 6. Hersteller seine Produkte nicht mehr nach DIN anbieten. Denn in der Norm war diese Veränderung nicht abgebildet. In dieser Branche, da ist es aber super wichtig, dass man auf die eigenen Produkte nach DIN draufschreiben kann, sonst verkauft man kein einziges Stück. Der 6. Hersteller also einen Normungsantrag an den Normenausschuss gestellt, ob man nicht vielleicht die Norm erweitern möchte. Der Normenausschuss zurückgeschrieben, nö, möchte man nicht. Dann hat der 6. Hersteller gelernt, dass man bei DIN nicht nur Normen erarbeiten kann, sondern auch Spezifikationen. Die heißen dann DIN-Spec. Da läuft die Erarbeitung ein bisschen anders, erkläre ich euch ein anderes Mal ausführlich. Ein wichtiger Unterschied, bei einem Normungsantrag fragen wir den Normenausschuss, der thematisch am nächsten dran ist, wir haben hier folgende Anfrage, wollt ihr das machen? Und bei einer DIN-Spec fragen wir haben hier folgende Anfrage, gibt's da schon ein Dokument? Ihr merkt, die Anfrage hat einen entscheidenden Unterschied. Bei einem Normungsantrag ist ein Normenausschuss gewohnt, dass er die Hoheit über Wohl und Wehe eines Themas hat. Indem ein Normenausschuss ein Thema ablehnt, kommt es nicht in der Normung vor. Das ist eine sehr elegante Möglichkeit, die Ideen der Lieblingskonkurrenz so ein bisschen vorne vorzuhalten. Bei einer DIN-Spec hat ein Normenausschuss diese Macht nicht. In unserem Fall hat der NA natürlich trotzdem versucht und zurückgeschrieben, nein, da gibt's nichts und da soll's auch nichts geben, das wollen wir nämlich nicht. Und wir haben gesagt, danke, das war nicht die Frage. Die Frage war, ob's da schon was gibt. Und wenn es da nichts gibt und die Initiatoren brauchen aber was, dann dürfen sie ein Dienstbeck-Projekt initiieren. Das mochten die Expertinnen im Normausschuss nicht so gerne und die Mails in meinem Postfach wurden immer unerfreulicher, mit CC bis ganz nach oben in die Chefetage. Der damalige Gruppenleiter in dem Normausschuss, also das ist der Chef auf DIN-Seite, begleitete die Kollegin, die den Normausschuss betreut, in eine Sitzung dieses Ausschusses und hat den Experten erklärt, dass sie eine Verantwortung für das Thema in der Normung übernommen hatten und nicht nur für ihre Unternehmensinteressen. Natürlich dürfen sie ihre Interessen vertreten, dafür wurden sie ja von ihrem Unternehmen in den Normausschuss geschickt, aber sie dürfen eben das Thema nicht insgesamt blockieren oder abschotten. Den Schuss haben die Expertinnen verstanden und daraufhin nicht mehr direkt mit mir kommuniziert, sondern über ihre Anwälte. Da waren dann auch Drohungen und so dabei. Und auch hier mit CC bis ganz nach oben. Dann hat sich unsere Geschäftsleitung eingeschaltet und den ExpertInnen des Normausschusses angeboten, sich noch einmal zusammenzusetzen und auszutauschen. Wie gesagt, DIN sagt den Leuten nicht, was sie zu tun haben. DIN vermittelt. Auch hier. Es gab also ein Gespräch zwischen 4 hochrangigen Vertretern aus dem Normausschuss und 4 Leuten von uns, 3 aus der Geschäftsleitung und mir als Projektmanagerin dieses Projekts damals. Und dieses Gespräch, das war eine Klasse für sich. Da war also dieser eine Hauptverbandsvertreter, der kam rein und sagte noch vor dem Guten Morgen sagen, also sein Verband würde die Normung seit vielen Jahren mit mehreren 10.000 Euro pro Jahr unterstützen. Das seien inzwischen Millionen. Und er hätte jetzt schon auch Probleme, seinen Mitgliedern zu verklickern, warum man da weiterhin so viel Geld ausgeben sollte. Und unsere Justizchefin sagte, also mit Erpressung fangen wir hier gar nicht erst an. Das ist keine... Doch, genau das nennt man Erpressung. Guten Morgen übrigens. Und so ging das 3 Stunden. Die Herren kamen mit dem Argument, dass man doch hier nur das Beste für DIN wolle und diese Technologie sei doch so neu und man wüsste doch noch gar nicht und es hätte bei DIN doch noch gar nichts zu suchen. Und unsere Normungschefin sagte, aber genau dafür gibt's DIN-Spec, um neuen Technologien den Zugang zur Normung zu erleichtern und Marktöffnung zu ermöglichen. Und ich saß daneben und dachte... Gibt's ja nicht, ich arbeite bei Robin Hood. Wenn's drauf ankommt, dann verteidigen wir das Recht, in der Normung vorkommen zu dürfen, auch wenn das Alteingesessene nicht mögen. Aber das machen wir nicht aus uns selbst heraus. Wir bleiben neutral, das muss man von außen aktivieren. Und das muss man wissen. Und ihr wisst das jetzt. So, Zusammenfassung. Normung ist der Vorgang, wie ein Gremium, Normenausschuss genannt, in vorgeschriebener Zusammensetzung und nach einem vorgeschriebenen Prozess die Inhalte von Dokumenten erarbeitet und im Konsens verabschiedet. Ja, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, aber es ist ein gemeinsamer Nenner, unterschätzt das nicht. Das Ergebnis heißt Norm, wer hätte das gedacht? Die Normen sind auf diese Weise demokratisch legitimiert und kartellrechtlich unbedenklich. Und wenn ihr jetzt denkt... Erstaunlich spannend dabei, DIN. Und ihr wollt gerne dabei sein? Dann schaut doch mal in unsere Stellenanzeigen. Man kann bei DIN nämlich tatsächlich auch arbeiten und diese ganzen Vorgänge am Leben halten. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr jetzt denkt, naja gut, aber so ganz kann ich mir das immer noch nicht vorstellen, was da auf mich wartet. Was ist das denn jetzt eigentlich, dieses DIN? DIN. So wie DIN A4 ohne A4. Das Deutsche Institut für Normung ist ein... Verein. Und zwar zum Nutzen der Allgemeinheit unter Wahrung des öffentlichen Interesses in geordneten und transparenten Verfahren die Normung und Standardisierung anzuregen, zu organisieren, zu steuern und zu moderieren. So steht's in unserer Satzung. So. Wir sind keine Behörde, kein Amt, kein Ministerium, auch wenn sich das sehr viele Leute so denken. Nein, DIN ist ein Verein, ein Wirtschaftsverein, gegründet von der Wirtschaft für die Wirtschaft, also von euch sozusagen. Daran werdet ihr euch nicht mehr erinnern, das ist nämlich schon eine Weile her, über 100 Jahre. Gegründet wurde DIN 1917. Und wenn man so ein bisschen so ein Gefühl für die Bedeutung von Normen bekommen möchte, dann lohnt es sich, sich dieses Gründungsjahr einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. 1917, war da nicht was? Das ist mitten im Ersten Weltkrieg. Einer Zeit, in der es Deutschland nicht so besonders lustig ging. Und man fragt sich so ein bisschen, hatten die Leute da keine anderen Sorgen, als ausgerechnet ein Normungsinstitut zu gründen? Doch, hatten sie. Und deshalb war das so krass schlimm, dass Normen fehlten. Ihr müsst euch die Situation damals vorstellen. Das war ein bisschen anders als heute. Heute gehe ich in den Baumarkt und kaufe eine M6-Schraube, wenn ich eine brauche. Und die passt garantiert in jede M6-Bohrung und prima. Damals war das alles noch nicht genormt. Wenn was kaputt war, dann musste jemand kommen, das ausmessen und dann exakt genau das eine Teil nachbauen, was genau gerade dort hineinpasst. Diese Umständlichkeit geht vielleicht im Frieden, wenn man Zeit hat, genug Leute, genug Material oder jetzt, wo wir im Überfluss leben und denken, Vintage ist irgendwie auch ganz cool. Aber wenn es an allem fehlt, geht diese Umständlichkeit nicht. Und es gab damals einen sehr konkreten technischen Notfall an der Front. Die Maschinengewehre sind nämlich auseinandergefallen. Die bestanden aus zwei Hälften, die man zusammenhalten musste, und zwar mit Kegelstiften. Das ist sowas ähnliches wie Schraube, so ein kleines Ding, mit dem man zwei Hälften miteinander verbinden kann, ein sogenanntes Verbindungselement. Und diese Kegelstifte waren nicht für so einen langen Einsatz konstruiert, deswegen sind sie zerbrochen. Die Menschen auch, aber nach denen fragt keiner, die müssen funktionieren. Und bevor ihr jetzt ausmacht und sagt, boah, ey, Kriegstreiber, ey, ich wusste, ey, alles Verbrecher, ey, hört mir noch eine Minute zu, so einfach ist es nämlich nicht. Die Jungs da in den Gräben, ja, das waren junge Kerle, 18, 26. Die hatten vielleicht gerade zum ersten Mal ein Mädchen geküsst oder sind gerade Papa geworden. Die hatten Pläne für die Zukunft, die alles Mögliche beinhalten, aber sicher nicht, hier im Dreck zu liegen und sich erschießen zu lassen. Und das einzige kleine Ding, mit dem sie ihr eigenes Leben beschützen konnten, war so ein dämliches Maschinengewehr, das auseinanderfiel. Stellt euch diese Situation vor, ihr liegt da im Matsch, um euch rum heulen die Granaten und die Giftgasangriffe und euer blödes Gewehr ist auseinandergefallen. Ihr schafft es, dass diese Info in die Heimat gelangt. Und stellt euch vor, ein Kartönchen voll mit diesen Kegelstiften macht sich auch tatsächlich auf den Weg zu euch und erreicht euch auch. Es kommt in den richtigen Graben, in dem ihr liegt. Euer bester Freund ist inzwischen erschossen, aber ihr lebt tatsächlich noch. Ihr nehmt dieses Kartönchen entgegen und dann passt keins von diesen blöden Dingern. Das geht nicht. Auf ganz grundsätzliche Weise geht das nicht. Die DIN 01 beschreibt diese Kegelstifte, auf das sie immer passen mögen. Und nein, die Kegelstifte haben den Krieg nicht begonnen, nicht beendet und auch nicht verlängert. Die DIN 01 hat unseren Opas und Uropas, die da im Matsch lagen und sich haben erschießen lassen, das Gefühl gegeben, euer Leben ist der Heimat immerhin passende Kegelstifte wert. Das hat was mit Respekt zu tun. Übrigens sind so in der Zeit rum einige Normungsorganisationen entstanden. Bei den Niederländern 1916, bei den Österreichern 1920, einzig die Briten hatten das schon deutlich früher kapiert, dass alle was davon haben, wenn man sich austauscht. Unsere britischen KollegInnen gibt's schon seit 1901. Das war damals tatsächlich das erste Normungsinstitut überhaupt. So hat man also auch in Deutschland gemerkt, okay, es ist wohl doch nützlich, wenn alle miteinander reden und ein paar Basics festlegen. Aber das muss bitte alles mit rechten Dingen zugehen. Da muss es jemand Neutrales geben, der oder die aufpasst, dass keiner übervorteilt wird. Jemand muss die Fäden in den Händen halten, die einzelnen Arbeitsvorschläge zusammenfassen, die Sitzungen leiten, zu den Sitzungen einladen und nicht zuletzt auch Kaffee bereitstellen. Also Krieg wahrscheinlich eher Muckefuck. Und weil das ein gewisser Aufwand ist, soll dieser jemand dafür auch bezahlt werden und dafür legen wir zusammen. So ist das entstanden, dass die Normung in Deutschland privatwirtschaftlich organisiert und finanziert ist. Die Firmenbosse wollten nämlich nicht, dass ihnen jemand reinreden kann. Denn wenn es einen großen Geldgeber gibt, dann ist die Versuchung ziemlich groß, dass dieser eine Geldgeber auch sagen möchte, was dann in den Dokumenten drinsteht. Und das war eigentlich ganz schön klug damals. Die 30er Jahre kamen ja erst noch. Naja, und dafür wurde DIN gegründet. Wir machen also alles das, was euch keinen Spaß macht, damit ihr euch komplett auf die Inhalte konzentrieren könnt. Und ja, wir müssen unsere Dienstleistung in Rechnung stellen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind für alle da, aber wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Wir erheben Beiträge und stellen Rechnungen. So. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, DIN ist ein Teil der Infrastruktur für die technische Regelsetzung. Infrastruktur sind zum Beispiel Räume. Wir haben in unserem Stammgebäude ein Konferenzzentrum. Oder wenn die Situation ist wie im Moment, dann gibt's eben virtuelle Räume. Daneben gibt's noch eine andere Infrastruktur, nämlich aus Leuten. Es braucht Leute, die dafür sorgen, dass alles funktioniert. Die kaputte Lampen austauschen, die wichtigen Dokumente an alle Beteiligten verschicken, und zwar rechtzeitig, die Einladungen und Tagesordnungen erstellen und aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und auch der Kaffee bereitsteht. In der gesellschaftlichen Regelsetzung der Politik ist das wahrscheinlich am ehesten die Bundestagsverwaltung. Nie gehört? Ich auch nur einmal. im Zusammenhang mit einem jungen Abgeordneten einer großen bekannten Volkspartei, der dubiose Gelder einer dubiosen Firma aus einer großen amerikanischen Stadt angenommen hatte. Das hatten wohl die Beamten der Bundestagsverwaltung herausgefunden. Die schauen offenbar auch, dass alles mit rechten Dingen zugeht, ohne sich inhaltlich einzumischen. Und sowas Ähnliches sind wir in der technischen Regelsetzung. Wobei, die Bundestagsverwaltung sind wohl so knapp 3000 Beamte, die für 709 Abgeordnete zuständig sind. Wir sind knapp 600 Hanseln, die für über 35.000 ExpertInnen zuständig sind. Ist ein anderes System. Okay, das sage ich jetzt so flapsig, aber ich meine das tatsächlich ernst. Normung ist ein anderes System. Diese demokratische Grundidee auszugestalten, dass wir alle teilhaben können daran, unser Zusammenleben zu gestalten, indem wir alle die Regeln mitschreiben, nach denen wir spielen werden. Es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken, auch im philosophischen Sinne. So, was heißt das jetzt aber genau? Und ist es überhaupt sinnvoll, mit viel Aufwand so ein Normungsinstitut für Deutschland zu haben, wenn in einer globalisierten Welt längst alles international unterwegs ist? Nun ist es ja so, wir sind nicht allein auf der Welt. Das meiste läuft international ab. Macht da sowas wie DIN, Deutsches Institut für Normung, überhaupt Sinn? Ja klar, denn DIN ist euer Sprachrohr in der technischen Regelsetzung insgesamt, auch in der Welt da draußen. DIN ist für Deutschland Mitglied bei CEN, das ist die europäische Normung, das heißt Comité Européen de Normalisation, und bei ISO, das ist die internationale Normung. CEN und ISO sind keine eigenen Orte, sondern Zusammenschlüsse, sozusagen internationale Verbände aus nationalen Normungsorganisationen. Und weil DIN für Deutschland Mitglied bei CEN und bei ISO ist, heißt es für euch, wenn ihr euch europäisch und oder international einbringen wollt, dann führt für euch hier in Deutschland der Weg über uns. Das gilt für jedes Land entsprechend. Eigentlich hat jedes Land eine nationale Normungsorganisation, die nennt man National Standardization Body, kurz NSB. Außer die USA, dort gibt's eigentlich so pro Staat eine. Die Arbeiten an den europäischen und internationalen Dokumenten laufen ziemlich ähnlich ab wie die an den rein nationalen DIN-Dokumenten. Auch die Ausschussstruktur ist ziemlich ähnlich. Oft arbeitet man im Ausschuss an mehreren Dokumenten zum eigenen Thema und manche sind davon nationale Dokumente, andere sind europäische und wieder andere internationale. Man arbeitet dann nicht bei CEN oder ISO, sondern man arbeitet nach wie vor bei DIN auf CEN-Ebene oder auf ISO-Ebene. In der Arbeit selbst merkt man den Unterschied also kaum. Außer, dass man vielleicht Textvorschläge aus Fernasien bekommt, statt von nebenan. Und dass europäische oder internationale Dokumente zusätzlich zu den eigenen Abstimmungen immer auch entsprechend europäische oder internationale Abstimmungen benötigen. Wir sagen bei DIN, dass die nationalen Ausschüsse die europäische oder internationale Arbeit spiegeln. Wir sprechen also vom Spiegelausschuss. Für die europäischen oder internationalen Abstimmungen wird jemand aus dem nationalen Spiegelausschuss delegiert, um dort die nationale Meinung einzubringen. Wir sprechen vom Delegationsprinzip. Und sicherlich könnt ihr euch schon denken, diese ganze Abstimmerei, das dauert. Es gibt natürlich noch ein paar mehr. Es gibt nicht nur DIN, CEN und ISO. Es gibt noch DKE, VDE, VDI, CEN-ELEC, IEC, IEEE und so weiter. Wenn ihr mögt, kann ich euch komplett verwirren. Gar kein Problem. Heute soll es jetzt das aber erstmal gewesen sein mit den Prozessdetails. Ich will ja jetzt hier kein Uniseminar ersetzen. Und das ist überhaupt nicht so öde, wie man jetzt vielleicht denkt. Es gibt sogar richtig gehende Normungskrimis. Einer meiner Favoriten ist der Krimi um die Papierformate. Ja genau, das berühmte DIN A4. Der Krimi spielt in den 90ern und es ging darum, welches Papierformat international die große Rolle spielen soll, also ein ISO-Dokument wird. Zur Auswahl stand unser DIN A-System und das amerikanische System. Kennt ihr vielleicht, das ist so ein bisschen quadratischer, hat so eine schmalere Linierung und hat diese Dreilochbohrung hinten. Durchgesetzt hat sich schlussendlich unser DIN A-System mit wenigen Stimmen mehr. Heißt also, das DIN A-Papierformate-System ist inzwischen eine DIN EN-ISO. Den Amerikanern ist das egal. Normen sind erstmal freiwillige Dokumente. Was das genau heißt, erzähle ich euch in einer anderen Folge. Die sind schön weiter bei ihren Formaten geblieben. Aber wir gründlichen Deutschen, also man weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir alles umgestellt hätten, wenn sich das andere Format durchgesetzt hätte. okay, dann hätten wir halt jetzt andere Papierbögen, so what? Und andere Schulhefte meinetwegen. Und andere Briefumschläge, okay. Und ja, man müsste die Briefbögen anders falten, dass sie da reinpassen, auch okay. Und wir hätten andere Klarsichtfolien, damit dann dieses andere Format da reinpasst. Und andere Aktenordner, in die dann diese Klarsichtfolien passen, so ein bisschen tiefer und dafür halt weniger hoch. Und dann bräuchten wir andere Regale in den Büros, wo genau diese neuen Aktenordner reinpassen würden. Und die müssten dann halt auch ein bisschen tiefer sein. Und dann bräuchten wir breitere Büros. Denn es gibt auch andere Normen, Ergonomienormen, die sagen, wie viel Platz ich hinter mir am Schreibtisch brauche, um mich nicht eingesperrt zu fühlen. Denn wenn ich mich eingesperrt fühle, kann ich nicht mehr so gut arbeiten. Heißt also, eine Änderung von sowas Einfachem wie Papierformaten würde Anpassungen bis in die Architektur nach sich ziehen. Von den ganzen Druckern, Kopierern, Sortiermaschinen und so weiter mal ganz abgesehen. Irre, oder? Also ich fand das spannend. Zum Glück konnten wir unser Zeug behalten. Denn wenn ihr auf dem Dachboden bei eurer Oma eine alte Laminiermaschine findet, dann werdet ihr dafür alles bekommen, was ihr braucht. Papier, Laminierfolie, alles. Denn unsere DIN-A-Papierformate gibt's schon seit 1922. Gegründet wurde die 1917, die Papierformate gibt's seit 22. Das war ganz vorne mit dabei. Übrigens, nebenbei gesprochen, es gibt auch DIN-B und DIN-C-Papierformate, schon mal irgendwo entdeckt. Ich habe bislang immer diese Vierer gesehen, also DIN-B4 und DIN-C4, und zwar bei Versandtaschen. In eine Versandtasche DIN-B4 passen 50 Blatt DIN-A4 und in eine Versandtasche DIN-C4 passen, glaube ich, 200 Blatt DIN-A4. Macht Sinn, oder? Wenn der Stapel höher wird, wird er dicker und dann brauche ich entsprechend mehr Platz in der Versandtasche und die braucht dann ein anderes Format. Ausgefuchst. So, das war's für heute. Das war meine erste Staffel für euch von Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viele Fragen. Ich würde mich über eure Rückmeldung freuen, gerne hier in den Kommentaren oder auch schreibt mich direkt an. Und ich würde auch versuchen, eure Fragen natürlich irgendwie auch als Grundlage zu nehmen, vielleicht für eine nächste Staffel oder übernächste. Das hier ist Normung, ne? Und ihr habt verstanden, Normung bedeutet mitmachen. Seid mutig, bringt euch ein, ruft uns an. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und vor allem bleibt neugierig.